Predigt zum Thema Hoffnung vorbereitet, aber die scheint mir abhanden gekommen zu sein. Ja, lustig, dass gerade die Hoffnung irgendwie abhanden gekommen ist. Ich weiß nicht. Ja, das ist jetzt ein bisschen doof. Ich mache einfach mal das, was mir. Also ich habe vorbereitet, wo man Hoffnung gebrauchen kann. Fange ich mal da an und vielleicht fällt uns ja was Hoffnungsvolles ein. Also ich dachte, Hoffnung ist eigentlich schon wichtig, so angesichts der Welt, in der wir leben und der Dinge, die uns da begegnen. Und ich bin einfach mal so innerlich durchgegangen, was fällt mir denn ein, wo man Hoffnung gebrauchen kann in unserer heutigen Zeit. Was sind so die Themen, die bewegen? Und ich habe einfach mal aufgeschrieben, was mir so einfiel. Und als erstes habe ich Klimakrise aufgeschrieben. Und Absturz. Die zunehmende Spaltung in der Gesellschaft. Die größer werdende Schere zwischen Arm und Reich. In den letzten Wochen groß in den Medien die Iran-Krise. Dauerbrenner-Thema Hungersnöte in Afrika. Katastrophe im Jemen. Katastrophe in Syrien. Auch gut. Die anstehenden Präsidentschaftswahlen in den USA. Die Digitalisierung, Segen und Fluch, was wird sie bringen, wie wird sie die Arbeitswelt verändern. Die steigenden Miet- und Immobilienpreise. Die Frage nach der Gesundheit der eigenen, der Familie oder Menschen, die einem lieb und teuer sind. Die Angst und die Herausforderungen des Älterwerdens. Da kann man, glaube ich, in jedem Alter immer vor dem nächst höheren Alter Sorge haben. Ich hatte vor einiger Zeit in der Zeitung gelesen und fand das hochinteressant, vor der Migrationskrise 2015. Statistische Umfragen, was sind die größten Sorgen und Ängste der Deutschen? Das war die Angst vor Einsamkeit. Insbesondere die Angst vor Einsamkeit im Alter. Die Waldbrände in Australien, die Migration mit all ihren Herausforderungen, die Dieselfahrverbote, unfaire Arbeitsbedingungen für fast alle Konsumgüter, die man kaufen kann, der Pflegenotstand, der Fachkräftemangel, die Alterspyramide und Rente, der Tabellenplatz von Hertha BSC Berlin. Es hat ungefähr 5 Minuten gedauert, die Sachen aufzuschreiben, weil ich nicht so schnell schreiben kann mit so einem großen Stift. Man hätte weitermachen können, es war sogar noch Papier übrig. Und ich glaube, wenn wir sammeln würden, dann könnten wir den Boden hier weiß machen mit diesen Zetteln. Und wenn ich so drauf schaue, dann finde ich das fast verständlich, dass ich meine Hoffnungspredigt verloren habe. Denn das kenne ich auch so aus dem Alltag. Manchmal keimt da so ein bisschen Hoffnung auf. So dieses Gefühl, ich kann es anpacken, ich kann es schaffen, ich kann Schritte wagen. Und dann habe ich einen Trick, der hilft immer. Dann lese ich Zeitungen oder Nachrichten, Online-Nachrichten und klicke mich von einem Artikel, von einer Überschrift zur nächsten. Das ist ungefähr so wie hier. Danach habe ich keine Hoffnung mehr. Das könnt ihr mal ausprobieren, falls ihr den Trick noch nicht kennt. Also wenn man so den Impuls hat, was zu tun, was anzupacken, dann ist das ein absoluter Hoffnungskiller, der auch zielsicher funktioniert. Solange sich Nachrichten, News, Neuigkeiten, Katastrophen reinzuziehen, bis man kapituliert. Denn diese Sachen, die hier auf dem Boden sind, die kann ich nicht verändern. Die allermeisten kann ich machen, dass Hertha irgendwie in der Tabelle nach oben klettert, nicht mal wenn ich anbieten würde, mitzuspielen. Ich kann mich vielleicht ein bisschen um meine Gesundheit sorgen, aber auch das habe ich nicht in der Hand. Morgen kann mich ein Auto anfahren und dann sind all meine Bemühungen hinfällig. Ich kann den Menschen nicht die Angst vor Einsamkeit nehmen. Ich kann den Syrien-Konflikt nicht verändern. Es wurde in den 60er Jahren ein interessantes Experiment gemacht mit Ratten, aber vielleicht lässt sich das übertragen auf uns Menschen. In den 60er Jahren haben sie zwei renommierte Psychologen Soldaten in zwei Käfige aufgeteilt und denen eine kleine Draht an den Schwanz befestigt, über den sie leichte elektrische Schocks bekommen haben. Und in den einen Rattenkäfig, da wurde eine Apparatur reingestellt mit einem Rädchen, an dem sie drehen konnten, die Ratten, um diese Schocks auszustellen. In den anderen Käfig wurde auch ein Apparat mit einem Rädchen gestellt, an dem sie drehen konnten, um sich damit zu beschäftigen. Hat die Stromschläge nicht ausgestellt. Die Stromschläge waren an sich gar nicht besonders schmerzhaft, sondern eher so stark eingestellt, dass sie einfach lästig waren für die Ratten. Und dann ging das Experiment los. Die Ratten haben ihre Stromschläge bekommen. Die einen Ratten haben irgendwann herausgefunden, wir können die Sache ausstellen. Und haben dann ganz normales Verhalten gezeigt, wie Ratten sich halt so verhalten und was sie so tun. Die anderen Ratten, die die ganze Zeit diese Impulse bekommen haben, diese leichten Stromschläge und nichts daran ändern konnten, die wurden, ich kann es vielleicht zusammenfassend sagen, depressiv. Die konnten sich nicht mehr freuen, die hatten weniger Lust an der Paarung und Nahrungsaufnahme, die waren apathisch. Die waren vielleicht so, wie ich mich manchmal in Hoffnungslosigkeiten fühle. Dann, wenn ich mir diese ganze Ladung an schrecklichen Dingen, die auf dieser Welt so passieren, reingezogen habe. Wenn ich meine Hoffnung, die vielleicht irgendwo am Aufkeimen war, in so ein kleines Pflänzchen zertreten habe. Was ist die Lösung? Einfach wegschauen, so tun, als wäre das nicht da, die Augen vor dem verschließen, was auf der Welt passiert? Oder welche Hoffnung kann man dem entgegensetzen, habe ich mich gefragt. Und dann fiel mir ein, und ich dachte, ja, als Christ hat man doch Hoffnung, oder? Also eine große Hoffnung, die alles übersteigt und dieses alles mit einschließt. Und ich dachte, ja, wenn man auf all diese Punkte, die hier liegen, und die vielen Punkte, die man sich noch dazu denken könnte, wenn man auf all diese Punkte antworten würde oder antworten wollen würde, dann müsste die Antwort ziemlich abstrakt sein. Also eine Antwort, die sowohl die Spaltung in der Gesellschaft als auch die weltweit unfairen Arbeitsbedingungen und die Angst vor Einsamkeit beantwortet, dann muss die Antwort auf einem ziemlich hohen Abstraktionslevel sein, dass sie das alles mit einschließt. Und manchmal geht es mir mit der christlichen Hoffnung ein bisschen so. Ja, wir glauben, oder ich bleib mal bei mir, ich glaube, dass Gott die Welt in der Hand hält. Und ja, ich glaube, dass Gott die Welt zu einem guten Ende bringen wird. Und ja, ich glaube, dass Gott seine schützende Hand über Menschen hält. Und manchmal kommt mir diese Hoffnung oder dieser Glaube ganz abstrakt vor. Weil er vielleicht so weit in der Zukunft erst ansetzt. Und so wenig in meinen Erfahrungen, in meinen Herausforderungen im Hier und Jetzt. Und ich glaube, dass christliche Hoffnung, wenn in der Bibel von Hoffnung die Rede ist, dann setzt die eigentlich immer ganz konkret an den Themen an, die anliegen, an den Notständen, an den großen Fragen. In dem Text, den wir in der Lesung gehört haben aus Jesaja 40, ich habe doch ein bisschen was vorbereitet, in diesem Text, der ist der Eröffnungstext von dem zweiten Teil des Jesaja-Buches. Der erste Teil des Jesaja-Buches, der spielt vor dem Exil. Da werden die Menschen vor der anstehenden Katastrophe gewarnt. Und der zweite Teil, der spielt im Exil. Da beginnt also dieses Buch, was an die Menschen in der Katastrophe geschrieben ist, mit den Worten: Tröstet, tröstet mein Volk. Vielleicht könnte man heute auch sagen, zusätzlich sagen, macht Hoffnung, ermutigt mein Volk. Und später in Vers 6, der wurde nicht gelesen, darum lese ich ihn, da heißt es, und das fand ich sehr sympathisch und sehr ansprechend, da heißt es, es spricht eine Stimme, predige. Und ich sprach, was soll ich predigen? Was? Alles Fleisch ist Gras und all seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt. Predige, mach Hoffnung, ermutige. Ich sage, was soll ich predigen? Wie soll ich ermutigen? Wie soll ich Hoffnung machen angesichts dessen, was passiert, was anliegt, was die großen Themen dieser Welt sind? Hoffen angesichts der Welt, hoffen angesichts einer Welt, in der einem Angst und Bange werden kann, hoffen in und unter und gegen die Schwierigkeiten und Widrigkeiten des Lebens. Ich habe mich gefragt, wie sähe das aus? Wie sähe die Welt aus? Wie sähe mein Leben aus, meine Beziehungen, wenn da richtig viel Hoffnung wäre? So richtige Hoffnungsimpulse, die ich nicht einfach platt mache, dadurch, dass ich Zeitung lese, sondern die ich versuche aufleben zu lassen, die mich inspirieren, ermutigen, zu handeln und loszugehen. Was würde ich dann wagen? Was würde ich sein lassen? Woran würde ich festhalten? Was würde ich loslassen? Worauf würde ich zugehen? Wovor würde ich weglaufen? Was würde ich anders machen, wenn die Hoffnung in meinem Leben sich so richtig Bahn brechen will? Keine abstrakte Hoffnung, dass irgendwann am Ende alles gut wird, sondern eine Hoffnung, die ganz genau da ansetzt, wo ich sie brauche. Da, wo meine Fragen, meine Nöte, meine Schwierigkeiten sind. Offen angesichts der Welt, ja, genau da setzt in der Bibel die Hoffnung an. Da, wo Not und Sorge ist. Die Hoffnung, die entsteht am konkreten Anlass. Oder besser, sie muss sich am konkreten Anlass behaupten. So, bei dem Text, den wir gehört haben aus dem zweiten Teil des Jesaja-Buches, tröstet mein Volk. Tröstet sie, weil sie traurig sind. Hoffnung entsteht nicht im luftleeren Raum, sondern Hoffnung ist ein Gegenimpuls zu den Situationen und Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen. Ein Zuspruch in der Situation der Not. Wenn man so darüber liest, wie die Hoffnung funktioniert oder nicht funktioniert, dann gab es da in der Geschichte immer wieder interessante Theorien. Und eine, die ich sehr interessant fand, die kam in den 80er Jahren auf. Ich glaube, Snyder hieß der Mensch, der sie entwickelt hat. Der hat gesagt, Hoffnung wird da effektiv oder besonders stark, wo zwei Faktoren gewährleistet sind. Auf Englisch Agency und Pathways. Also da, wo man die Entschlossenheit hat, sich auf ein Ziel zuzubewegen und die Möglichkeit hat, das Ziel zu erreichen oder die Erwartung, dass man es erreichen kann. Das wurde manchmal als ein bisschen einseitig kritisiert, aber ich finde, da steckt schon ein Wahrheitsmoment darin, dass Hoffnung da besondere Kraft entwickeln kann, wo sie was mit den echten Nöten zu tun hat. Da, wo ich das Gefühl habe, da kann tatsächlich was passieren, da kann etwas überwunden werden. Und das Schwierige ist, dass viele von diesen Dingen, die hier auf dem Boden liegen und die wir erweitern könnten, vieles von dem, was in der Zeitung steht, eben nicht in unserer Kraft und Macht steht, es zu verändern. Und das Problem ist, das war eine darauf folgende Theorie über Hoffnung, eine Unterscheidung in aktive und passive Hoffnung. Was gesagt wurde, ja, das, was dieser Snyder gesagt hat, ist vielleicht ein bisschen einseitig, denn es gibt noch eine passive Hoffnung, die darauf hofft, dass die Dinge eben gut werden. Ich kann hoffen, dass der Mond eines Tages viereckig sein wird, aber es kann auch gut sein, dass ich vergebens darauf hoffe. Und diese passive Hoffnung, die eben nicht die Möglichkeit bietet, dass man selber etwas tun kann, selber daran mitwirken kann, selber Veränderungen schaffen kann, so wie die Ratten, die sich die Stromimpulse ausstellen konnten, die führt oft zu einer Passivität, zu einer gelernten Hilflosigkeit, wie das in der Psychologie heißt. Ich kann nichts tun und dann tue ich auch nichts. Ich glaube, christliche Hoffnung, die setzt auch da an, wo es gilt, diesen Impulsen zu folgen, etwas zu verändern, etwas zu tun. Und ein ganz wesentliches Moment, das da Antrieb und Schwung gibt, das sind die Zusprüche. Wir haben sie in Jesaja 40 gehört und dieses Kapitel, das endet mit einem ganz wundervollen Zuspruch. Und den hören wir einmal jetzt gesungen und dann sage ich noch zwei Gedanken. Zuspruch verändert eine Situation. Hoffen und Vertrauen verändert eine Situation. Dazu ein kleiner mathematischer Gedanke oder ein mathematisches Gedankenexperiment. Ich weiß, ich bin eigentlich nicht die Person, die sowas tun sollte, aber wir wagen es trotzdem. Wenn wir eine Situation uns vorstellen, die Ausgangssituation mit all ihren Schwierigkeiten, mit all ihren Herausforderungen und ihrer Not, und dann müssen wir Sachen dazu addieren, nämlich den Zuspruch. Da kommt einer, klopft mir auf die Schulter und sagt, du schaffst das. Ausgangssituation nimmt und den Zuspruch dazu addiert. Die Hoffnung, den Mut, das Vertrauen, die Zuversicht dazu addiert. Dann kommt als Ergebnis eine neue Situation raus. Nämlich eine Situation, die Ausgangssituation plus den Zuspruch. Da, wo ich in Not bin und mich von dem Zuspruch Gottes berühren lasse, mich von ihm bewegen lasse, den Impuls der Hoffnung, der dann vielleicht aufkeimt, nicht gleich wieder niedertrete, sondern versuche, ihn zu pflegen, versuche, Mut zu fassen, Vertrauen zu fassen. Da verändert sich die Situation, weil ich auf einmal nicht mehr alleine darin stehe. Vielleicht nicht mehr ganz so hoffnungslos, ganz so mutlos darin stehe. Man konnte den Vers lesen. Da hieß es, sogar Jünglinge straucheln und Männer werden schwach. Und dann kommt der Zuspruch und er sagt, sie werden fliegen wie Adler, sie werden neue Kraft haben und ihre Kraft wird nicht aufhören. Ich kenne von mir einen Impuls, der dann ganz schnell bei solchen Versen eintritt. Nämlich, ja, was ist mit den Situationen oder den Menschen, wo das nicht der Fall ist? Ich erinnere mich, vor einigen Wochen saßen wir als Gemeindeleitung zusammen und haben zu Beginn unserer Sitzung die Losung gelesen. Und da war auch so ein Vers mit einer tollen Zusage. Ein ganz wunderbarer Zuspruch, der da in der Bibel stand. Und der Impuls, der bei uns im Gespräch dann ausgelöst wurde, war zu sagen, ja, aber was ist mit denen, bei denen das nicht eintrifft? Die diese Kraft nicht bekommen oder wo die Kraft wieder weggeht oder nicht so lange reicht oder wo sogar noch was Schlimmes mit dazukommt. Und ich glaube, dass da ein Denkfehler vorliegt. Nämlich, diese Zusprüche sind keine Naturgesetze. Das ist nicht wie die Schwerkraft. Wenn ich das Buch jetzt loslassen würde, es würde immer runterfallen. Das Gesetz der Schwerkraft macht das. Es fällt sogar immer mit der gleichen Geschwindigkeit runter. Und so funktionieren Zusprüche nicht. Auch die Zusprüche in der Bibel nicht. Das sind Mutworte. Das sind Worte, die Kraft geben. Die Hoffnung spenden. Aber es sind keine Naturgesetze, die immer so eintreten, wie sie dastehen. Wenn da steht, Menschen werden wieder Kraft haben und fliegen können wie Adler und diese Kraft wird reichen, dann ist das ein Zuspruch, der Kraft geben kann. Aber es ist kein Naturgesetz, dass ich dann, wenn ich den Vers lese und ernsthaft lese, dass ich dann immer Kraft habe und sie nie wieder aufhört und ich vielleicht sogar wie ein Adler fliegen kann. Denn Zusagen, die geben Kraft, aber sie sind nicht die Schwerkraft. Aus diesen Zusagen kann man viel Hoffnung gewinnen. Und eine große Gefahr ist, dass die Hoffnung ganz oft so ein zartes Pflänzchen ist. Und wir in einer Zeit leben, die voll ist von Neuigkeiten, von News, von Katastrophen, die diese Hoffnung ganz schnell ersticken können. Und ich glaube, man muss um seine Hoffnung kämpfen und sie bewahren. Und die Zusprüche, die es gibt, die Zusprüche, die wir in der Bibel lesen können, die wir in Gottesdiensten hören, die wir uns gegenseitig geben können, die Zusprüche, die wir von Gott erfahren, die können Mut machen. Und ich glaube, dass man sich manchmal die Kraft, die darin liegt, gut vorstellen kann, wenn man sich vorstellt, in einer Kathedrale steht ein Schauspieler oder eine Schauspielerin und spricht diesen Vers mit einer wohlklingenden Stimme und das hallt noch nach. Und man würde da sitzen und sagen, ach, was für ein schönes Wort. Das macht mir Mut. Und ich glaube, man käme nicht auf die Idee zu sagen, dieses Wort gilt für immer. Und wenn es nicht haargenau so eintrifft, dass ich immer Kraft habe, dann ist dieses Wort oder diese Erfahrung auch wertlos. Ich glaube, in so einer Situation käme man nicht auf die Idee. Und ja, ich habe mir vorgenommen, mich von den Dingen, die so tagtäglich auf mich einprasseln und einrieseln, nicht so schnell entmutigen zu lassen. Vielleicht manches Mal meinen Blick neu auszurichten auf die Worte, die mir Kraft geben, die mir Mut machen, die mir Lebensfreude geben und nicht die es mir wegnehmen, die mich entmutigen und die mich mutlos sein lassen. Es spricht eine Stimme, predige, mach Mut, ermutige. Und ich sprach, was soll ich predigen? Was? Alles Fleisch ist Gras und all seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die geht es weiter. Und dann in dieser Situation, da setzt der Zuspruch Gottes an. Und das wünsche ich uns allen, dass wir diesen Zuspruch Gottes